Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir doch so einig in der Gemeinde sind und dass wir den Gottesdienst heute miteinander erleben werden. Möge Gott uns auch in der Predigtstunde begleiten mit seinem Heiligen Geist, über den wir auch so viel in der Lektion gesprochen haben, der eigentlich alles in uns bewirkt, dass wir wollen und vollbringen, dass neues Leben, die neue Geburt, kommt alles von Gott, vom Heiligen Geist. Und dann am Ende hieß es, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, wie auch Paulus gesagt hat, ich lebe, doch nicht ich, sondern Jesus Christus lebt in mir, dann werden wir auch vieles mit Jesus erleben. Bevor wir vieles mit Jesus erleben, ist mir sehr wichtig, einen Text mit euch zu lesen am Anfang meiner Predigt. Und zwar im Johannesevangelium Kapitel 17. Johannesevangelium Kapitel 17. Der häufig zitierte Text aus diesem Kapitel ist der Text, der Vers Nummer 3, Johannes 17, Vers 3. Und ich möchte gerne, dass wir heute gerade diesen Text als Grundlage für eine Betrachtung aus dem Worte Gottes an diesem Sabbat, in dieser Predigtstunde nehmen. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, da steht dieses bekannte Wort: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir haben einiges über Jesus gesprochen, über das ewige Leben, auch in der Lektion. So fängt die Lektion an. In der Sabbatschule, Nikodemus hatte ein großes Interesse an das ewige Leben, an das Reich Gottes. Und Jesus erklärt auch hier in seinem hohepriesterlichen Gebet, welche die ersten Schritte sind, dass wir das ewige Leben erreichen. Am Anfang steht, Jesus zu erkennen, Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Und ihr kennt sicher auch diese Parallele, die man sehr oft zieht zu diesem Text, wo es im ersten Buch Mose Kapitel 4, Vers 1 steht über Adam und sein Weib, Eva. Er erkannte sein Weib und das ist ein natürlicher Prozess, sie gebar ihm einen Sohn. Erkennen ist dem zufolge eine Beziehung, eine tiefe Beziehung, ein Kennenlernen, ein Einswerden, ein Fleisch werden. Denn nur so kann man dieses Wort erkennen auch verstehen. Aber bevor ich jemanden erkenne, muss ich ihn doch auch kennen. Bevor die zwei Leute heiraten, dann nehmen sie sich eine Zeit, um sich gut kennenzulernen. Und dann zu entscheiden, ob sie zueinander passen, ob sie miteinander gehen wollen oder nicht. Es sind wenige Fälle, wo jemand nach dem ersten Blick gleich gesagt hat, dich möchte ich heiraten. Es gibt wahrscheinlich auch solche Fälle, aber es sind wenige. Ich kenne so viele junge Leute, die sich Zeit nehmen. Da vergeht ein Jahr, da vergeht zwei Jahre, da vergeht fünf Jahre, da vergehen zehn Jahre. Und manchmal fragen wir als Prediger, ihr kennt euch so lange, habt ihr feste Pläne? Das ist die Aufgabe auch von Prediger, dass auch in diese Richtung was ein bisschen in Bewegung kommt. Denn ich habe das auch erlebt, dass jemand, und das ist sehr traurig, die waren verlobt, vier Jahre lang sogar miteinander gewohnt. Als Verlobte sagt man, okay, wenn wir verlobt sind, dann wartet man aufs Heirat. Und nach vier Jahren sind sie auseinandergegangen. Und Da hat er eine andere gefunden und sie auch eine andere. Und nach unserem adventistischen Verständnis ist das nicht in Ordnung. Und das geht nicht so. Aber das ist nicht mein Ziel meiner Predigt. Das ist nur von diesem Wort jemanden kennenlernen und jemanden so tief kennenlernen, so gut kennenlernen und dann mit ihm auch etwas Tieferes, Größeres anfangen, auch so nach diesem Text im 1. Buch Mose Kapitel 4 Vers 1, ein Fleisch mit ihm werden. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, erkennen. Mit anderen Worten, ein Fleisch mit dir werden, wenn man so sagen darf, unter Anführungsstrichen. So eng mit Gott verbunden, dass, wie Paulus gesagt hat, ich lebe doch nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. So Gott zu kennen. Es gibt auch solche Fälle, wo sich die Eheleute nach Jahren streiten und dann sagt eine Seite, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich nie geheiratet. Das heißt, es gibt auch solche, die fähig sind, etwas zu verstecken und erst nach Jahren kommt das wahre Gesicht raus und das ist auch nicht gut. Jesus kennenlernen. Wer bist du, Herr, überhaupt? Ich habe mir einige Begebenheiten aus der Bibel rausgenommen, wo dieser Gedanke vorkommt. Wer bist du, Herr? Dass wir Gott kennenlernen. Dass wir verstehen aus verschiedenen Situationen, wer Gott ist. Vielleicht kann man da auch Parallele ziehen zu unserem Leben, zu unserer Zeit heute. In der biblischen Zeit war es einiges anders. Ich möchte nicht sagen besser oder schlechter, aber es war anders. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Aber vieles aus der Bibel kann man sehr schön auch auf unsere Zeit übertragen. Und aufgrund von den Erfahrungen, die die Menschen damals mit Gott gemacht haben, können wir auch heute Gott kennenlernen. Den ersten Text nehme ich aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 3. Da ist eine Begegnung mit Gott von Mose. Mose begegnet Gott. Und dann kommt auch dieser Gedanke, Gott stellt sich vor. 2. Buch Mose, Kapitel 3, lesen wir gemeinsam die Verse 13 bis 15. 2. Buch Mose, Kapitel 3, ab dem Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen würden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, im Originaltext hier Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Wer bist du, Gott? Nicht nur für die Menschen, für die Israeliten, für dein Volk, wenn sie mich fragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mose auch selber hier gefragt hat, wer bist du, Gott? Warum fragt er, wer bist du, Gott? Wenn wir die Geschichte uns anschauen, Mose war 40 Jahre alt, als er Ägypten verlassen hat. Als Kind wurde er in einer Gefangenschaft, Sklaverei geboren. Er hat erlebt 40 Jahre lang, was es bedeutet, so zu leben. Obwohl er auch auf dem königlichen Palast war, bei Pharao, trotzdem war ihm nicht unbekannt, wie die Israeliten gelebt haben. Mose hat auch erwartet, dass Gott etwas tut. Mose soll, vielleicht hat er auch das Gefühl gehabt, man soll etwas unternehmen für dieses Volk. Gott schweigt. Das Volk wird gequält. Das Volk hat Probleme, hat Schwierigkeiten, hat Schmerzen, wird gezwungen zu arbeiten, wird ausgepeitscht, die Kinder werden getötet, die Neugeborenen, und Gott schweigt. Als er 40 Jahre alt war, hat er versucht, selber was zu tun. Von diesem Gott, auf diesen Gott kann ich nicht mehr warten. Und er versucht selber, die Ägypter zu schlagen. Und da hat sich herausgestellt, dass das nicht gut war. Also es ist nur eine Situation, in der sich Mose in den ersten 40 Jahren befunden hat. Und wir können das auch mit unserer Situation heute vergleichen. Wir haben auch heute Schwierigkeiten, Kriege in der Welt. Und viele Male fragen Menschen, wo bist du, Gott? Gott, wer bist du denn? Auch wir Christen, wir können nicht sagen, dass wir Gott kennen. Und alles, was er tut, das verstehen wir. Es gibt einiges, was wir erleben, auch in unserem Leben, wo wir auch Fragen stellen und sagen, warum, lieber Gott? Da kann ich dich nicht verstehen. Wer bist du, Gott? Warum tust du das? In deinem Wort lesen wir, du bist ein Gott der Liebe. Du sorgst für uns. Wir sind in deiner Hand sicher. Aber wir werden auch krank. Wir bekommen auch Krebs. Wir bekommen auch bösartige, wie wir auch gehört haben von unserer Schwester. Es gibt auch solche Fälle. Meine Schwägerin ist gestorben. Ich war letzte Woche bei der Beerdigung, 51, auch Krebs. Und mein Bruder ist alleine geblieben. Obwohl sie sehr gläubig war. An manchen Punkten gläubiger als mein Bruder, muss ich offen sagen. Und trotzdem hat sie eine Krankheit bekommen. Wie viele Gebete, wie viel auch Ölsalbung und diese Krankensalbung, nichts hat geholfen. Sie ist gestorben. Und da fragt man sich tatsächlich, wer bist du, Gott? Was tust du? Können wir dich überhaupt verstehen? In diesem ersten Teil seines Lebens versteht Mose Gott nicht, warum er so handelt. Und Gott lässt Mose rätseln. Gott meldet sich nicht und sagt, Mose, warte mal, ich werde schon was machen. Nein, Mose kriegt gar keine Antwort. Mose untersucht selber was, macht einen Fehler und da muss er fliehen. Die restlichen 40 Jahre, die nächsten 40 Jahre, verbringt er in der Wüste. Wahrscheinlich vergessen auf das Leben davor oder vielleicht auch nicht. Man kann nicht vergessen, wo man erlebt hat, wie die Menschen gequält werden. Auch seine Familie ist dort. Und so. Aber auch in diesen 40 Jahren versteht er Gott nicht. Gott unternimmt nichts. Und nach 40 Jahren in der Wüste ruft ihn Gott in diesem Feuer, brennenden Busch, und er sagt, dich schicke ich jetzt. Jetzt. Nach 80 Jahren nur seinem Leben. 400 Jahre waren die Israeliten in Ägypten. Und Gott wartet. Wir Menschen können manchmal das nicht verstehen. Wir würden gleich etwas bekommen wollen. Aber Gott sagt, jetzt ist es Zeit, das Volk zu befreien. Mose, ich schicke dich zurück zu Pharao, das Volk zu befreien. Und dann kommen diese Fragen. Wer bin ich? Soll ich das machen? Oder die Frage, wer bist du, Gott? Wenn mich dein Volk fragt, wer ist dieser Gott? Wir haben viel mehr erwartet von diesem Gott. Und wir haben auf diesen Gott vergessen. Es kommt nichts von ihm. Lebt er überhaupt? Gibt es ihn überhaupt? Oder gibt es ihn nicht? Wenn die Menschen fragen, wer bist du? Was soll ich ihnen sagen? Und Mose bekommt eine Antwort. Ich bin der, der ich bin, Jahwe. Ich bin nicht ein Gott der Vergangenheit, aus der Vergangenheit. Ich bin nicht Gott aus der Zukunft, sondern ich bin Gott in Gegenwart. Vertrauen zu Gott. Alle Ängste, alle Probleme und alle Schwierigkeiten so anzunehmen, wie sie kommen, und doch nicht gegen Gott ein Wort zu sagen, sondern geduldig zu warten, das ist eine Kunst. Und das ist etwas, was Gott von uns auch erwartet. Ihr Lieben, wenn ihr auch Menschen kennt, die Probleme haben, wenn auch ihr Probleme habt, aufgrund von dem, was Mose erlebt hat, können wir nicht erwarten, in jedem Fall, dass Gott gleich jetzt uns rettet und uns geht's dann so gut, dass wir keine Probleme mehr haben, sondern du bleibst in deinen Schwierigkeiten, in deinen Problemen. Aber Gott gibt dir Kraft, das zu ertragen. Manchmal erzählt mir jemand über seine Schwierigkeiten, über seine Schmerzen, über das, was er erlebt. Ich, der ich überhaupt nicht damit zu tun habe, ich kann ihn nur bemitleiden oder versuchen zu trösten und so. Aber der Mensch hat im Moment viel mehr Kraft als ich. Woher diese Kraft? Wenn du etwas zu ertragen hast, Schmerzen und Probleme, Gott gibt dann noch mehr Kraft, dass du das erträgst. Auch in seinem hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus weiter in Johannes Kapitel 17, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie von dieser Welt wegnimmst, sondern dass du sie vom Bösen bewahrst. Also wir können nicht erwarten, dass Gott uns aus dieser Welt wegnimmt und versetzt in eine andere Welt, wo alles wie eingeölt geht, keine Schwierigkeiten, keine Probleme, aber dass er uns bewahrt von dem Bösen, dass er uns Kraft gibt, das ist unser Gott. Gott, wer bist du? Ich möchte dich kennenlernen. Mose lernt Gott kennen, so wie er ist. Nicht so, wie er erwartet hat, dass Gott sein soll. Gott entspricht nicht unseren Bildern oder unseren Vorstellungen. Es gibt viele Menschen, die auch in der gegenwärtigen Situation, was im Nahen Osten passiert oder Ukraine oder sonst wo, diese Krisen und Kriege sind, auch Irak. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Nachrichten hört und denke ich schon, es gibt so viele Krisengebiete in der Welt. Und natürlich fragen Leute, warum schweigt Gott? Warum macht er nicht was? Und Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, so wie er ist. Wir können ihn nicht zwingen, etwas zu tun. Oder er passt manchmal nicht in unsere Vorstellung rein. Wir sind zu klein, um Gott zu zwingen, was zu tun, sondern das anzunehmen, was Gott getan hat, und zu beten, dass Gott uns bewahrt. Der allmächtige Gott ist der Gott in der Gegenwart, der immer da ist. Die erste Frage, die ich gestellt habe, wer bist du, Gott? Mose hat Gott kennengelernt. Nicht so einen, der in seinen Schema passt, in seinen Vorstellungen, auch wenn ich etwas nicht verstehe, doch Gott ist so allmächtig und groß und wir sind klein, wir können nichts in diese Richtung tun. Im zweiten Text möchte ich gerne aus dem Neuen Testament in Matthäus Evangelium Kapitel 16 wieder mal die Frage stellen, wer bist du? Matthäus Kapitel 16 lesen wir ab dem Vers 14 bis 17. Matthäus Kapitel 16, Verse 14 bis 17. Jesus fragt seine Jünger, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Vers 14, sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes, der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, was sagt denn ihr, was ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Interessant ist die Situation, wo sich die Jünger Jesu, wo sie waren, wo sie sich befunden haben. Das war eine Gegend, Caesarea Philippi war eine Gegend, wo Leute, ungläubige Leute waren. Die Leute, die nicht nach dem jüdischen Glauben gelebt haben. Und Jesus befand sich dort. Und dann fragt er, was sagen die Menschen, wer der Menschensohn sei. Warum fragt Jesus die Jünger? Warum ist für ihn wichtig, diese Frage zu stellen? Wusste Jesus nicht, was die Menschen um ihn herum über ihn denken? Er wusste sicher, aber er wollte die Jünger Jesu bewegen, nicht die Frage irgendwie verdrängen, was die Menschen um uns herum über Jesus sprechen, sondern beschäftige dich mal mit diesen Fragen. Wenn wir da auch eine Parallele zu uns heute ziehen, was erzählen Leute heutzutage über Gott um uns herum? Meinungsumfrage. Und da sieht man, wie viele Leute Interesse haben an diese Fragen überhaupt oder an Gott. Viele Menschen haben gar kein Interesse. Sie wollen nichts davon wissen. Oder sie sind geboren in einer christlichen Familie, in diesem christlichen Land und katholisch, evangelisch. Ich habe auch so oft gehört von den Leuten, ich möchte nichts ändern in meinem Leben. Jetzt habe ich gestern, wir haben in Marienberg einen Bruder, der schon alt und krank ist. Ich weiß nicht, ob der Name Paul Worm euch was sagt. Er ist jetzt wieder im Krankenhaus, da wollte ich ihn besuchen. Und seine Frau, jahrelang, bringt sich auch in die Gemeinde. Und solange er jetzt im Krankenhaus ist und wo er krank ist, kommt sie fast regelmäßig in die Gemeinde. Und dann habe ich sie angesprochen, gefragt, wie es ihm geht. Und ich freue mich, dass sie so regelmäßig in die Gemeinde kommt. Und wo ich das gesagt habe, da kam gleich eine Antwort von ihr. Ja, aber ich bin katholisch. Ich möchte das nicht verändern. Ich habe gar nicht über die Veränderung gesprochen. Ich habe nur gesagt, ich freue mich, dass du, wir sind bei du, schon, dass du in die Gemeinde kommst, auch wenn der Paul nicht kommt. Du kommst alleine, das ist sehr schön, dass du kommst. Ja, ich komme, aber ich möchte katholisch bleiben. Sage ich, okay, du kannst bleiben, was du willst. Aber es ist schön, dass du in die Gemeinde kommst. Zeigt mir, wie die Menschen irgendwie gleich mal etwas über Jesus vielleicht hören wollen. Aber wenn es darum geht, wie wir auch in der Lektion gehabt haben, eine Neugeburt, eine Entscheidung zu treffen und so näher zu Jesus zu kommen, da gibt es viele, die gleich abblocken und sagen, nee, nur bis hierher, nachher interessiert mich nicht mehr. Von daher verstehe ich auch Jesu Frage, was sprechen die Leute um dich herum auch über Jesus? Was sagen die? Es gibt tatsächlich Leute, die sich so daran orientieren, was die Menschen um mich herum sagen, dass sie nicht imstande sind, selber eine Entscheidung zu treffen, sondern was die Menschen sagen. Und wenn die das sagen, und so, das ist für mich genug. Jesus stellt diese Frage nicht wegen ihm, sondern wegen die Jünger, wegen seinen Jüngern, die da sagen sollen, darüber nachdenken sollen, was sprechen die Leute überhaupt über Jesus? Und dann sagt, die sagen, was sie damals gesprochen haben. Jesus geht auch nicht darauf ein, sondern sagt, mir ist wichtig, was du denkst. Und Petrus braucht nicht lange. Er springt und sagt, du bist Christus. Egal, was die Menschen um mich herum sprechen, ich weiß, du bist der Retter. Und dann kann Jesus sagen, selig bist du, denn das ist nicht von dir, das ist der Heilige Geist. Und du hast Verbindung mit dem Heiligen Geist, selig bist du. Was sagen die Leute und was denkst du? Wenn du eine gute Meinung über Jesus hast, über Gott hast, wenn du ihn kennst, wenn du ihn erkennst und so mit ihm in einem Verhältnis bist, wie unter Anführungsstrichen ein Fleisch, dann hinterlässt das Spuren auch in deinem Leben. Und die Menschen können auch in dir oder durch dich Jesus auch kennenlernen. Vielleicht werden viele nicht Gelegenheit haben, die Bibel zu lesen und so richtig daraus zu suchen, wer Gott ist und was er von uns erwartet. Es gibt einen Spruch, der sagt, lebe so, als wärst du die einzige Bibel, die jemand überhaupt lesen würde. Wenn du so lebst, dann zeigst du Gott, wie er ist. Wer bist du, Herr? Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, kennenlernen. Im Mose-Fall haben wir gehabt, er fragt, wer bist du? Gott erzählt einem Menschen, der Gott nicht verstehen kann, der einiges erlebt, was eigentlich nicht nach dem Willen Gottes ist und trotzdem passiert. Und mit Recht fragt er, wer bist du, Herr? Im zweiten Fall haben wir gehabt, wer bist du? Was sagen die Leute? Orientiere dich nicht an das, was die Leute um dich herum sagen, sondern bilde dir deine eigene Meinung über Gott und zeige in deinem Leben, wie du Gott und Jesus und die Errettung erlebt hast. Das wird auch dir helfen und auch sicher vielen Menschen um dich herum. Ich habe noch eine Stelle rausgenommen mit dieser Frage, wer bist du, Herr? In Apostelgeschichte Kapitel 9, da ist die Erfahrung, die Saulus gemacht hat, bevor er Paulus geworden ist. Apostelgeschichte Kapitel 9, lesen wir gemeinsam Verse 3 bis 5. Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 3 bis 5. Als er aber auf dem Wege war, also das ist die Begebenheit, wo er von Damaskus oder nach Damaskus, Vers 2, er wollte nach Damaskus gehen und alle, die sich zu Jesus Christus bekennen oder bekannt haben, zu fesseln, zu gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen, sicher, dass sie auch bestraft werden. Er geht so richtig, verfolgt das Volk Gottes. Und Vers 3, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte seine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier haben wir wieder diese Frage, wer bist du, Herr? Ich möchte dich kennenlernen. Saulus möchte Gott kennenlernen und fragt, wer bist du? Hat er Gott nicht gekannt? Er hat erzählt, wie er als Jude aus dem Stamm Benjamin so eifrig für Gott war. Auch hier hat er etwas getan, wo er sicher war, dass das nach dem Willen Gottes ist. Er wollte alles unternehmen, egal was das ist, nur nach dem Willen Gottes zu leben. Und die Menschen, die nicht so denken wie er oder wie Gott ist, sie soll man bekämpfen, sie soll man auch vernichten, verfolgen. Und er dachte, er tut dadurch einen Dienst zu Gott. Aber dann hat Jesus ihm gezeigt, dass eigentlich das, was er jetzt tut, nicht das Wahre ist. Die Frage, wer bist du, Herr? Wir als Christen haben auch unsere Lebensweise. Und manchmal gibt's auch Menschen, die denken, es ist richtig, was sie tun. Und sie wollen, wie gesagt, auch da auch bleiben. Paulus oder Saulus dachte auch, es ist sehr richtig, was er tut. Wer bist du, Jesus? Wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir haben im Kapitel davor, in den Ereignissen davor auch die Steinigung von Stephanus. Saulus war auch dabei. Er hat das auch miterlebt. Er war auch derjenige, der solche Ketzer auch verfolgt hat. Aber in diesem Moment hat Gott ihm gezeigt, dass das, was er tut, nicht richtig war. Geh du in die Stadt, sagt die Stimme. Und da wird man dir dort sagen, was du tun sollst. Und von einem Verfolger der Christen ist ein mächtiger Apostel Jesu geworden. Aber nur danach, wo er richtig Jesus kennengelernt hat und richtig erlebt hat, wer Jesus ist. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie dich erkennen. Um jemanden zu erkennen, muss man ihn gut kennenlernen. Ich wünsche uns auch, dass wir Jesus auch gut kennen. Dass wir auch an manchen Stellen fragen, wer bist du, Gott? Wenn du etwas erlebst in deinem Leben, so sprich wie Mose, was du jetzt nicht mit Gott und mit Glauben vereinbaren kannst, da kannst du ruhig fragen, wer bist du, Gott? So kenne ich dich nicht. Zeige du mir, wer ich bin, wer du bist. Und Gott wird dir sicher zeigen, warum das so ist. Wenn du auch ihn fragst, wer bist du, wenn du ihn von Herzen aufnehmen möchtest und ihm nachfolgen möchtest, egal was die Menschen um uns herum über ihn sprechen, da hat er auch versprochen, uns Erleuchtung zu geben, damit wir auch verstehen können. Und im dritten Teil, auch wenn wir mal denken, dass das, was wir tun, richtig so ist, wir sollen das auch überprüfen im Licht des Wortes Gottes und die Stimme Jesu hören, wenn wir fragen, Herr Jesus, ist das richtig, was ich tue? Das soll auch ein Bestandteil unserer Gebete sein. Ist das richtig, was ich tue? Ich habe heute das und das vor. Ist das richtig? Soll ich das tun? Ihr kennt dieses Gebet aus dem Buch Der Weg zu Jesus. Nimm mich, o Gott, als dein Eigentum heute. Alle meine Pläne will ich vor deine Füße stellen. Benutze mich heute in allem, was ich tue. Ich möchte dich verherrlichen. Und bleibe in mir. Und was ich tue, du sollst das Gelingen schenken und vollkommen machen. Gott möge uns segnen, dass wir auch so Gott kennenlernen, dass wir ihm nachfolgen, so wie er ist, und dass wir in unserem Leben mit ihm ein Fleisch werden. Und einfach in Strichen muss man sagen, aber dass er in uns lebt und dass wir ihn in unseren Herzen tragen. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Gott segne uns, dass wir dieses ewige Leben auch erreichen. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns schenkst. Auch für diesen Gottesdienst, auch für dein Wort in unserer Mitte. Auch für den Heiligen Geist, den du uns schenkst. Denn ohne deine Hilfe können wir nichts tun. Herr Jesus, du hast gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das erleben wir in unserem Leben. Vor allem, was unser geistliches Leben betrifft, was unser Leben mit dir betrifft. Nur du kannst dieses gute Werk in uns vollenden. Und wir bitten dich, das zu tun nach deiner Verheißung. Danke dir für dieses Wort, das du uns heute gegeben hast. Manchmal verstehen wir dich nicht. Manchmal erwarten wir von dir das, was wir als Menschen als richtig halten. Doch deine Gedanken sind anders. Auch manchmal passen uns nicht. Bitte hilf du uns, das zu verstehen. Gib uns Kraft, wenn uns etwas nicht passt und doch durch müssen, dass wir in deiner Kraft das auch ertragen können und doch dir gläubig bleiben auf deiner Seite. Hilf uns, dass wir dich auch kennenlernen, so wie du bist, und dass wir unser Leben dir anvertrauen können. Ich bitte dich für den Einzelnen unserer Gemeinde. Du kennst unsere Schwierigkeiten und Probleme, unseren Alltag. Bitte begleite du uns durch unser Leben. Ich bitte dich auch für viele, die wir kennen, die auch in der Gemeinde waren, die auch in Bibelkreisen waren, die im Moment stehen geblieben sind. Ich bitte dich, dass du auch sie segnest, durch deinen Heiligen Geist bewegst, dass sie dich auch suchen und kennenlernen, solange noch Zeit ist. Ich danke dir, lieber Vater, denn du bist am Wirken auch heute und wir erleben dich jeden Tag aufs Neue. Bleibe du mit uns und schenke uns diese Errettung, das ewige Leben, das, was du uns versprochen hast. Begleite uns auch in unserem Leben hier, damit wir auch jetzt mit dir im Herzen durchs Leben gehen können. Ich danke dir nochmal für deine Liebe, für deine Güte, für die Errettung durch Jesus Christus. Im Namen Jesu. Amen.